So, einen herzlichen Gruß an alle, Gottes Segen. Wir wollen uns freuen, dass wir das Evangelium Gottes haben. Die Einleitung von ihm, denk ja, weitersagen, dieses herrliche Wort. Und ich muss sagen, wir haben das herrlichste Evangelium, das es gibt. Und die große Not ist es, man will es heute kaum noch hören. Aber wir sind immer froh und dankbar, wenn Menschen sich zusammenfinden, die noch ein Herz haben für die herrliche Botschaft unseres Gottes. Also heute Morgen kommt Israel dran. Wir hatten es gestern Abend schon im Jugendkreis. Da hatten wir 4 Punkte gehabt. Da hatten wir den Zemach betrachtet. Von dem Zemach gibt es 4 wunderbare Aussagen. Die haben wir uns angesehen. Heute Morgen diesen Abschnitt. Da kommt 12-mal vor, dass Gott sagt, er hat gelesen, ich will. Bei mir Elberfeld heißt es, ich werde, ist das Gleiche. Es ist was Wunderbares, wenn Gott sagt, ich will, wenn Gott sagt, ich werde. Es sind viele Jahre her, da habe ich den Hesekiel wieder gelesen. Und da fiel mir auf, dass er oft das Wort sagt, ich werde, ich werde, ich werde. Und dann fiel mir dieser kleine Abschnitt ein. 12-mal ich werde, in diesen wenigen Versen. Und diese 12-mal waren mir ein innerer Weg, wie Gott einmal handeln wird mit seinem Volk, wie Gott einmal mit seinem Volk zum Ziele kommen wird. Wir wollen also versuchen, in dieser knappen Stunde jetzt, diese 12-mal ich werde uns ansehen. 12 Zusagen Gottes für sein Volk Israel. Nun gibt es ein Wort im Hiob, Hiob 34, Vers 29. Da sagt der Elihu, der letzte von den Freunden, der nun manche wunderbare Botschaft hat, was Gott an einem Volk tut, das tut er auch an einem Einzelnen. Wir werden an diesen 12 Punkten, ich will, ich werden wir merken, es gilt mir, es gilt uns. Und es wäre wunderbar, wenn wir vielleicht einen Eindruck mit nach Hause nehmen, dass Gott auch mir persönlich gesagt hat, ich will, ich werde. Gott will auch an uns etwas tun. Also, ich gehe die 12 Punkte durch. Wir werden sie sehr kurz fassen müssen, dass wir es schaffen. Also, das erste war, ich werde meinen großen Namen heiligen, den ihr unter den Völkern entheiligt habt. Gott sagt, meinen großen Namen. Liebe Geschwister, ich stehe oft unter dem Eindruck, nicht jetzt nur für Israel, auch für uns, ob uns nicht oft manchmal die Ehrfurcht fehlt vor dem großen Namen unseres Gottes. Wie schnell werden die Worte ausgesprochen? Ich denke jetzt gerade an ein Erlebnis, als ich noch im Beruf war, Textilvertreter, eine Verkäuferin, immer, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Und da habe ich mir doch die Freiheit genommen und sagte, liebe Frau sowieso, wir sollen den Namen Gottes nicht unnütz gebrauchen. Sie war mir richtig dankbar, dass ich diesen Hinweis gegeben habe. Wie leicht tun wir den Namen Gottes verunehren. Gott sagt, meinen großen heiligen Namen. Liebe Geschwister, es ist schön, wenn Gott dieses Wort an Israel gegeben hat. Ich werde meinen großen Namen heiligen. Liebe Schwester, wie wird es am Volke Israel gehen? Ich glaube, Israel geht durch große Gerichte. Und diesen großen Gerichten, da werden sie die Sprache Gottes verstehen. Es geht um den Namen Gottes, dass wir dem Namen Gottes die Ehre geben, die wir diesem Namen Gottes schuldig sind. Er wird es an Israel tun. Er hat es gesagt. Er wird es tun. Sie haben den Namen Gottes entweiht. Gott hat sie in alle Lande zerstreut. Gott hat ihnen das beste Gesetz gegeben, das es auf der ganzen Erde gibt. Hat Leute gegeben, die haben alle Gesetze der Völker verglichen mit dem Gesetz Gottes. Es gibt kein besseres Gesetz. Sie hätten das Beste hineinbringen können, überall. Aber sie haben den Namen Gottes verunehrt. Und dann tritt Gott hervor. Ich werde meinen Namen heiligen. Wir kennen alle das Vaterunser, nicht? Wie heißt die erste Bitte? Geheiligt werde dein Name. Wir kennen alle den Psalm 103 am Anfang. Lobe den Herrn und meine Seele. Wie geht's weiter? All mein Inneres, deinen heiligen Namen. Und dann denken wir an uns, für all das Gute, das er uns getan hat. Aber zuerst steht der Name Gottes. Also das erste von den 12 Punkten, Israel wird es erleben. Gott sagt, und er wird es tun, ich werde meinen großen Namen heiligen. Wäre viel zu sagen. Von den 10 Geboten ist es das dritte, dass Gott sagt, meinen Namen habt ihr zu heiligen. Dann kommt das zweite. Nachdem Gott das ganz klar gesagt hat, das geschieht an Israel, dann muss auch das andere geschehen. Das zweite. Ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern, in die ich euch gebracht habe, und werde euch in euer Land zurückbringen. Ich werde. Das hat Gott schon dem Mose gesagt. Die waren noch nicht im Land und hat ihnen schon gesagt, sie werden mir untreu sein. Ich werde sie in alle Länder zerstreuen. Aber am Ende der Tage, da bringe ich sie zurück. Wir erleben den Anfang, Geschwister. Schon einige Jahrzehnte. Es geht weiter. Kürze. Ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern. Es gibt leider Kinder Gottes, für die gibt es keine Hoffnung mehr für Israel. Sie lehren, alle Verheißungen, die Gott Israel gegeben hat, sind erfüllt, nachdem Gott sie aus der Gefangenschaft Babylon zurückgeholt hat. Welch eine Verkürzung. Er hat sie ja nicht nur vom Norden zurückgebracht, sondern aus allen Ländern. Und das ist noch nicht erfolgt. Aber das geschieht, weil Gott es gesagt hat. Ich werde euch aus der Nation holen. Ich werde euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land zurückbringen. Wir erleben ja eine Zeit, liebe Geschwister, und darum ist das Thema Israels heute ganz aktuell. Israel, Jerusalem steht schon lange im Mittelpunkt der ganzen Weltpresse. Das ist ja keine Neuigkeit, was ich sage, das wissen wir alle. Aber es wird dramatisch in unserer Zeit. Sacharja 12, die Feinde ringsrum. Das ist so aktuell jetzt geworden wie noch nie zuvor. Wenn man all den Berichten glauben kann, dann werden ja Raketen in Unzahl ringsherum in den arabischen Ländern gesammelt. Mit Ziel auf Israel. Ich glaube, da brauchst du gar keine Atombombe. Die ganzen Raketen, die dort gesammelt werden, reichen aus. Wir merken, Gott wird handeln müssen. Und dass die Zeit jetzt besonders dramatisch ist, ergibt sich aus Folgendem. Das haben die Alten unter uns noch erlebt. Da ist das Wort aufgestanden. Diese Generation wird nicht gehen, vergehen, bis alles dieses geschehen ist. Da hat man gefragt, ja, du liebe Zeit, welche Generation ist das? Aha, wenn der Feigenbaum ausschlägt, wann war das? 1948. Wie lange dauert eine Generation? 40 Jahre. Also 1988. Und ich habe viele Brüder erlebt, die haben gesagt, ich hätte geschworen, 1988 ist alles zu Ende. So packend war die Botschaft, 40 Jahre. Aber damals hat mir schon ein Bruder gesagt, du, die haben zu kurz gegriffen. 1948 war Jerusalem noch nicht dabei. Jerusalem war damals noch in Feindeshand. Aber 67, da war Jerusalem befreit. Aha, 67 und 40. Ja. Aha, 2007. Viele rechnen damit. Nicht nur, weil die Lage so dramatisch ist, sondern weil die 40 Jahre sind. Und die 40 haben immer eine Bedeutung in der Bibel. Wir haben eine große Bedeutung. Wir wissen es nicht. Wir spekulieren nicht. Aber wir wollen die Dinge sehen, wie sie sind. Die Gefahr ist groß und die Zeit könnte reich sein. Euer Land. Alle Politiker reisen zur Zeit, die in Rang und Namen haben, nach Jerusalem, nach Kairo und so weiter und so weiter. Und alle haben sie Ideen, wir werden die Sache in Ordnung bringen. Wir machen zwei Länder, zwei Völker, das klappt. Würden Sie auf die Bibel achten, Sie werden alle gut beraten. Sie werden gut beraten. Euer Land. Gott hat dieses Land Israel gegeben. Da gibt es keine Teilung. Und Gott sagt an anderen Stellen, das ist mein Land. Das ist mein Land. Über das verfüge ich. Das kann ich geben, wem ich will. Der Feind hat ja auch mal gemeint, kann dir alles geben. Gott kann alles geben. Kein anderer. In euer Land. Dritter Punkt. Wenn Gott sie hinbringt, was wird geschehen? Das dritte, ich werde reines Wasser auf euch bringen und ihr werdet rein sein. Ich werde reines Wasser auf euch bringen. Bestellen wir uns das vor, Geschwister. Lässt Gott da einen besonderen Regen heraufrieseln? Wie wird das geschehen? Reines Wasser. Gott hat ein wunderbares Mittel. Sein Wort. Sein Wort. Sein Wort. Er hat geklagt. Jeremia 2, Vers 13 steht es wohl. Ja, Jeremia 2, 13. Mein Volk hat eine zwiefache Sünde. Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen, haben sich Zisternen gegraben, die kein Wasser geben. Und da muss man sich versetzen in das Land, wo es so heiß ist, wo es trocken ist. Was ist da eine lebendige Quelle für ein Geschenk? Wie ist man so töricht, dass man sich dann einen Tümpel nimmt? Und glaubt, das Wasser wäre besser. Das ist eine Verblendung. Das ist irgendwie töricht und doch so töricht sind die Menschen. Aber Gott sagt, ich werde reines Wasser auf euch bringen und ihr werdet rein sein. Ach ja, man könnte noch manches denken, zum Beispiel an die Frau am Jakobsbrunnen, nicht? Wie der Herr dann sagte, liebe Frau, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Was sagt die Frau? Ach Herr, gib mir doch dieses Wasser. Das Wasser möchte ich haben. Hier hast du das Wasser. Hier hast du das Wasser. Du kannst trinken, so viel du willst. Und du wirst leben, erleben, dieses Wort macht uns rein. Ihr werdet rein sein. Dann kommt das nächste, das vierte. Ich werde euch von allen Unreinigkeiten und von euren Götzen reinigen. Eben war schon, ihr werdet rein sein. Gott ist ganz gründlich. Er setzt den Gedanken fort, indem er sagt, von allen Unreinigkeiten und fügt noch hinzu, von euren Götzen. Gab es Götzen in Israel? Hat sehr früh angefangen. Als der Mose ein bisschen länger da oben geblieben ist auf den Berge, was haben sie gemacht? Goldenes Kalb. Erster Götzendienst. Und da ging es weiter. Götzendienst. Aber der Samuel tat dem ersten König, den das Volk haben wollte, den Saul, einen ganz ernsten Satz gesagt. Das hat er ihm gesagt. Eigenwille ist wie Götzendienst. Das ist ein ernstes Wort. Ich muss sagen, Karl Geier hat uns diesen Satz eingebläut. Eigenwille ist Götzendienst. Sind wir frei? Ja, man muss mal lesen, vielleicht Paulus, Kolosser 3, Vers 5, zählt einiges auf und sagt, welches Götzendienst ist. Wir können leicht betroffen sein. Der Johannes hat uns einen wunderbaren Brief geschrieben, den ersten Johannesbrief. Ach, ich könnte vorlesen, wie oft das Wort Liebe davor kommt. Das ist die Botschaft der Botschaften, die wir haben. Aber wie schließt Johannes seinen ersten Brief? Kennt ihr diesen letzten Satz? Kindlein, hütet euch vor den Götzen. 5 Kapitel lang. Liebe, Liebe, Liebe. Und die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Ist da ein solcher Satz nötig? Kindlein, hütet euch vor den Götzen. Man hat mir gesagt, Bruder, es steht kein Wort in der Bibel umsonst. Beachten wir es. Ich werde noch viel zu sagen. Ach, vielleicht eins müsste ich noch sagen. Von diesem Götzen. Jesaja Kapitel 2, Vers 8 klagt Gott, das Land ist voller Götzen. Aber 10 Verse weiter, Vers 18, da kann man es lesen, freigemacht von einem Götzen, die Götzen verschwinden. Wenn Gott sagt, ich werde, dann geschieht es. Es ist ein Wunder, liebe Geschwister, wenn wir das Reden Gottes hören können. Nicht nur an ein Volk, wie ich schon sagte, sondern auch persönlich an mich. Das 5. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich werde. Im gleichen Propheten, also Hesekiel, Kapitel 18, Vers 31, sagt Gott, schaffet euch ein neues Herz und schaffe durch einen neuen Geist. Aha. Habt ihr es schon mal versucht, euch ein neues Herz zu geben? Euch einen neuen Geist zu geben? Jeder, der es versucht hat, hat Schiffbruch gelitten. Und wer es noch weiterhin tun will, wird weiterhin Schiffbruch leiden. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht. Ich kann euch auch sagen, warum wir es nicht schaffen können. Warum brauchen wir ein neues Herz? Wäre viel zu sagen. Der Herr hat mal eine Gelegenheit gehabt, wo er über Reinigung gesprochen hat. Und da hat man ihm auf die Essengebote geachtet. Da hat er gesagt, was in den Mund eingeht, das verunreinigt euch nicht. Aber was aus eurem Munde herausgeht, das verunreinigt euch. Und dann haben wir 2 Berichte darüber. Das eine steht im Markus-Evangelium, Kapitel 7, das andere Matthäus 15. In Markus 7 sagt der Herr 12 Stücke. Die ersten 6 sagt er in der Mehrzahl und die zweiten 6 in der Einzahl. 12 Gründe, was in unserem Herzen ist. Das ist erschütternd und das ist beschämend für jeden Menschen, der meint, ich bin ganz ehrlicher Kerl, ich bin ganz ordentlicher Kerl. Man hat mir gute Zeugnisse ausgestellt. Wenn sie so alle wären wie der Kernchen, dann wäre es gut. Und dann zeigt dir Gott genau das Gegenteil. Das ist dein Herz. Und das Wort von dem Herrn Jesus ist so erschütternd für mich. Aber ich habe mir sagen lassen müssen, der Herr Jesus hat es gesagt. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Er hat uns die Wahrheit gesagt. Das ist unser Herz. Wäre noch manches hinzuzufügen, aber wir kommen noch weiter dazu. Einmal, wir können probieren, schaffet euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Da ist die Botschaft Gottes besser. Ich werde euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das 6. Wie macht Gott das? Gott handelt immer ganz gründlich. Gott sagt als 6. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ein steinernes Herz. Das ist ein Herz, das hat keine natürlichen Regungen. Und wer ein wenig in die Menschheitsgeschichte hineinsieht, ach ja, Wie herzlos geht es oft zu in dieser Welt. Möchten wir uns nicht daran beteiligen, an der ganzen Herzlosigkeit dieser Welt. Die ist groß genug. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Also eine gründliche Operation, die Gott vornimmt. Und ich gebe euch ein fleischernes Herz. Da wollen wir auch geben, Gott sagt nicht, ich gebe euch ein fleischliches Herz. Da wird uns nicht geholfen. Ein fleischernes Herz, das fähig ist für gesunde, göttliche Regungen. Das ist nötig für die nächsten Punkte. Noch einmal. Wie ist es um unser Herz bestellt? Ich greife nur ein Wort nochmal heraus. Das steht beim Propheten Jeremia, Kapitel 17, Vers 9. Ich sage es jetzt mal nach Luther, weil das etwas drastischer ist als bei Elberfeld. Unser Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Kennen wir das? Einmal trotzen wir, nicht? Wer sind wir? Und dann verzagt, das sagen wir zusammen. Das sind wir. Das ist unser Herz. Ich habe gefunden, der beste Rat dafür steht hier in der Bibel. Die Bibel gibt immer die besten Antworten. Wir kennen alle das schöne Wort, das steht in den Sprüchen, 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und ich habe immer wieder gesagt, du kannst keinem Besseren dein Herz geben als ihm. Wollen wir es tun? Israel wird es einmal tun. Israel wird es einmal tun. Und wir sollen es auch tun. Und wir können es heute schon tun. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Dann kommt der siebte Punkt. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Bitte, so hat Gott so gründlich vorgearbeitet. Steinerne Herz aus unserem Fleisch herausgenommen und sein fleischernes Herz gegeben. Und nun sagt er, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Wir merken, es muss erst eine gründliche Reinigung in uns vorgenommen werden. Und je gründlicher diese Reinigung ist, umso besser ist dann die Erfüllung, die neue Erfüllung. Ich werde meinen Geist, nicht irgendeinen Geist, meinen Geist, den Gottesgeist, in euer Inneres geben. Was wird das für Israel sein? Ach, es gibt so viele schöne Stellen, auch in Hesekiel 37, Vers 14, da sagt Gott, ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebet, und ich werde euch in euer Land einsetzen. Ja, wenn Gott handelt, geschieht etwas. Und wenn Gott dem Volk seinen Geist gegeben hat, dann wird er sein Angesicht nie mehr von dem Volke wegnehmen. Dürfen wir es auf uns mal übertragen? Wenn Gott uns seinen Geist gegeben hat, wird sein Angesicht immer mit uns sein? Gibt es was Größeres? Wir müssen vielleicht nur Folgendes sehen. Israel wird einmal, jeder Einzelne persönlich für sich, die Wiedergeburt erleben müssen. Genau wie wir. Ihr müsstet von Neuem oder besser, ihr müsstet von oben wiedergeboren sein. Ach ja, jetzt sage ich es euch von mir. Ich habe es gestern Abend auch gesagt, den jungen Leuten oder im Gespräch mit euch. Es ist gut, wenn einmal die echte Frage in unser Leben kommt, bin ich eigentlich aus Gott geboren? Ich wusste als junger Mann von 21 Jahren, errettet bin ich, hätte ich darauf schwören können. Aber die Frage, bin ich aus Gott geboren, die war mir brennend, ganz. Und da hat dieser erfahrene Seelsorger meinen Glauben auf dieses Buch gestellt. Auf dieses Buch, auf das Wort. Die ganzen ersten Dinge, die waren für mich ja so klar. Brauchte immer nur Ja sagen. War er zufrieden. Und dann kam die Stelle 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist aus Gott geboren. Das war ja meine Frage. Wolfgang, bist du aus Gott geboren? Na ja, ich denke schon. Damit war gar nicht zufrieden. Lies nochmal. Und lies nochmal. Und haben es ein paar Mal gelesen. Und dann hat er mir erklärt, glaubst du, dass dieser Jesus, der geschichtliche Jesus, der Christus Gottes ist, von Ewigkeit her von Gott geoffenbart? Ja, das glaube ich. Bist du aus Gott geboren? Ja, dann bin ich aus Gott geboren. Und liebe Geschwister, ich habe es empfunden, gerade euch jungen Leuten muss ich sagen, es gibt nichts Besseres, als wenn von Anfang an, wenn der Glaube gesund auf das Wort gestellt worden ist, dann kann man aufbauen. Da gibt es einen gesunden Aufbau. Aber die Grundlage, die muss in Ordnung sein. Bei Israel wird es so sein, der Nikodemus, der Mann in Israel, du musst von Neuem geboren werden. Jeder einzeln persönlich. Aber dann gibt es für Israel, Matthäus 19, Vers 28, eine nationale Wiedergeburt. Da wird ganz Israel an einem Tage das erleben. Für ihre bestimmte Aufgabe, für ihren bestimmten Auftrag. Ich werde meinen Geist in euch geben. Wunderbar. Nun kommt das Achte. Ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Ach, es ist lange her, als ich das gelesen habe. Ich schäme mich heute noch darüber. Da war mein erster Gedanke, ja, lieber Vater, hört das eigentlich nie mehr auf? Gesetze und Rechte und Satzungen. Ich habe es kaum gedacht und habe mich geschämt. Warum? Wenn Gott sagt, ich werde, dann meint er es gut. Und glaubt ihr, bei Gott wird es gesetzlos weitergehen? Haben wir die Bibel nie gelesen oder gründlich gelesen? Ich denke an Römer 8, Vers 1. Keine Verdammnis für die in Christus sind. Wunderbar. Wie geht's weiter? Das Gesetz des Geistes und des Lebens hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Aha. Es gibt ein Gesetz des Geistes und des Lebens. Das ist göttlich. Von dem Ungöttlichen, der Sünde und des Todes macht das Göttliche mich frei. Es gibt also ein göttliches Gesetz. Und da muss man weiterlesen. Römer 8, 3 und 4. Das im Fleisch Unmögliche tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gleichheit des Fleisches der Sünde, für die Sünde, und hat die Sünde im Fleische besiegt. Warum? Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Habt ihr das richtig gehört? Nicht durch uns, das geht wieder Krampf. In uns. Zwar durch das Gesetz des Geistes des Lebens. Hat Paulus nicht auch so gesagt? Bin denen, die ohne Gesetz sind, wie einer, der ohne Gesetz ist. Aber was sagt er dazu? Wiewohl ich Christus gesetzesmäßig unterworfen bin. Paulus, willst du es anders sein? Ich nicht, ich nicht. Schön in den Ordnung Gottes zu leben. Und dann kriegt man Lösungen für die ganze Bibel. Manche haben ihr ganzes Leben lang Probleme mit der Bergpredigt. Kannst du alles vergessen, wenn du das richtig einordnen kannst. Ich habe in meine Bibel über die Bergpredigt einen Satz von Professor Schlatter geschrieben. Er schrieb, die Bergpredigt ist gestaltet nach dem Gesetz des Geistes des Lebens. Aha, Römer 8, Vers 2. Und das stimmt. Und wenn das Gesetz des Geistes des Lebens in dir ist, dann ist die Bergpredigt kein Problem mehr. Dann ist die Spannung gelöst. Hört ein Bruder mal eine Predigt über die Bergpredigt, die fing so an, die konnte der Herr Jesus nur unter großen inneren Schmerzen und Tränen sprechen. Ich dachte, das ist ein merkwürdiger Satz. Ich weiß ja, wie die Bergpredigt anfängt. Weißt du, wie sie anfängt? Neunmal steht, glückselig, glückselig. Und als es glückselig kommt, dann gleich das Wort von der Freude und von dem Verlocken. Ich habe gedacht, ja, kannst du glückselig und Freude und Verlocken in Schmerzen und mit Tränen aussprechen? Das passt nicht. Man muss es göttlich verstehen. Also dieser Punkt 8, ich bin zufrieden. Gott sagt, ich werde es machen. Und lest mal Jeremia 31, ein ganz wunderbares Kapitel. Gott verheißt in einen neuen Bund. Und dann lest man einen Hebräerbrief dazu. Wenn es einen neuen Bund gibt, gibt es ein neues Gesetz. Da gibt es keinen fleischlichen hohen Priester mehr, dann gibt es einen hohen Priester aus dem Himmel, vorgeschattet in Melchisedek. Also das sind wunderbare Zusammenhänge. Und dann kommst du in eine göttliche Freiheit hinein. In die wollen wir alle eintreten, Geschwister. Israel wird es auch eintragen. Ach ja, es wäre noch viel zu sagen. Gehen wir noch kurz zu den nächsten Punkten. Das 9. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Jetzt könnten wir ja an Hosea denken und an andere Stelle. Wenn Gott einmal sagen wird, ihr seid mein Volk, und das Volk dann sagen wird, und du bist unser Gott. Ich freue mich auf den Tag. Er kommt. Gott hat es gesagt. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich will nur eins erwähnen. Jesaja 12. Da müsste man von Kapitel 9 an lesen. Da geht es durch Gerichte, bis er kommt. Wenn er kommt, gibt es Heil, gibt es Heilung. Und dann gibt es die ganze Rettung für das ganze Volk Israel. Und dann kommt Jesaja 12. Und der erste Satz von Jesaja 12 ist, dann wird dieses Volk, wir werden das nachher singen, dann wird dieses Volk Gott preisen, dass er erzürnt gewesen ist. Ach, ich hätte gedacht, die würden als erstes Gott danken, dass er sie errettet hat. Jetzt dankt Israel als erstes, dass Gott zornig gewesen ist. Warum? Der Zorn Gottes war nötig, dass sie errettet werden konnten. Es gibt einen Weg der Gnade, der geht schneller. Wo nicht der Weg der Gnade ist, ist erst das Wort des Gerichtes. Der Zorn Gott. Und Israel wird danken, dass Gott zornig war. Und das war der Weg des Heiles für sie. Geh weiter. Da kommt das 10. Hat mich auch erst wieder ein wenig geschockt. Aber man muss nachdenken, das ist wunderbar. Ich werde euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Ach, wir hatten das ja schon bei Punkt 3 und bei Punkt 4 gehabt, nicht? Ja, Punkt 3 war Vergebung. Punkt 4 war Reinigung. Was Gott jetzt sagt, geht tiefer. Ich werde euch befreien. Wir haben es halt alle schon erlebt, Geschwister, dass wir irgendwo eine Not hatten, eine Sünde, haben es bekannt. Haben gemeint, Gott hat uns gereinigt. Und irgendwann war die gleiche Not wieder da. Was hat gefehlt? Die Befreiung. Ich habe den Eindruck in meinem eigenen Leben, in manchen Dingen habe ich es so schnell erlebt, eine Befreiung. In manchen Dingen lässt mich Gott zappeln. Da wartet man. Aber er wird es tun. Er wird es bei Israel tun. Ich werde euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Und ich habe in der Bibel nachgesehen, von was tut Gott uns befreien? Das Tiefste ist, ich werde euch vom Tod befreien. Ich werde euch vom Tod befreien. Ich habe einmal ein Buch nachgelesen, wenn ein Mensch tot ist, die ganze Auflösung des Leibes. Ich habe es mit einem anderen Bruder zusammengelesen, der war so erschüttert, da sagt er, du, wir brauchen die Herausauferstehung. Das ist ja furchtbar, was mit dem Leib geschieht. Gott sagt, ich werde euch vom Tod befreien. Ganz Israel. Was einem Volk sagt, sagt auch mir. Ich werde euch vom Tod befreien. befreien. Das ist ein Wort, sollten wir uns merken. Vergebung, Reinigung, Befreiung. Das ist ein göttlicher Weg. Sie sollten nicht meinen, wenn wir Vergebung haben, ist alles erledigt. Das ist der Anfang. Gott geht weiter mit jedem Einzelnen. Wir bleiben in seiner Schule. Ja, noch schnell die beiden letzten. Ich habe auch wieder erst gedacht, na, jetzt wird es etwas weniger. Nein, es wird nicht weniger. Es gehört hinein. Der 11. Punkt heißt: Ich werde das Getreide herbeirufen des Meeren und keine Hungersnot mehr unter euch bringen. Ist das so wichtig? Ich glaube ja. Einmal, Israel hat viele Hungersnöte erlebt, angefangen von Abraham, dem Vater Israels. Dadurch hat Israel Anfang gehabt. Er hat Hungersnot erlebt. Und die Hungersnot hat ihm eine Not gebracht, Ägypten. Hungersnöte waren immer in Israel. Aber nun sagt Gott, ich werde das Getreide herbeirufen und es so mehren, dass keine Hungersnot mehr unter euch sein wird. Wenn Israel einmal das erlöste, das errettete Volk sein wird unter allen Völkern, das muss der Volk Gottes. Und die anderen werden sagen, bei euch klappt alles. Bei uns klappt es überhaupt nicht. Wie geht's bei euch? Ja, das wäre schlimm, wenn ein Israel sagen würde, wir leiden Hunger, furchtbaren Hunger, wir werden ja nicht mehr satt. Ich staune oft, wenn wir uns das kleine Israel auf der Landkarte angucken. Ich habe so eine Landkarte gehabt, die ganzen arabischen Völker und da so ein kleiner Strich Israel. Dann habe ich gesagt, dieses kleine Volk, Israel war immer eine Wüste gewesen, nicht? Dann haben die ersten Zionisten eine schwere Arbeit geleistet und dann ging es weiter. Und dieses kleine Volk kann sich selbst ernähren. Ja, nicht nur kann sich selbst ernähren, die vielen Millionen Leute, die nach Israel gereist sind, sind alle dort satt geworden. Alle. Und ich war noch nie in Israel, aber ich habe gemerkt, ich habe manche Früchte von Israel schon gegessen, wie heißen sie, Kiwis und Apfelsinen und Orangen und was weiß ich alles, ja. Ja, alles sicherlich. Israel kann exportieren. Und nicht wenig. Dieses kleine Volk, hier steht es. Es kommt noch ein 12. Dabei will ich in Kleinigkeit verweilen. Das 12. Ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes mehren, auf dass ihr nicht mehr den Schimpf einer Hungersnot traget unter den Nationen. Also nicht nur vom Feld, auch von den Bäumen. Alle Früchte, die es gibt. Ich will nur ein paar Bibelstellen lesen, um das zu zeigen. In Jesaja 27. Vers 6. Das ist also schon vor gut 2.500 Jahren geschrieben worden. 2.700 Jahren. In Zukunft, also nicht sofort, in Zukunft wird Jakob Wurzel tragen, Israel blühen und knospen, und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Und dann war Israel eine Wüste. Wie sollte das geschehen? Wenn Gott spricht, geschieht's. Wenn Gott spricht, geschieht's. Ich werde. Ich habe gelesen, Holland war bekannt als das Exportland für Blumen. In einem Jahr habe ich gelesen, Israel hat es überrundet. Nicht nur in Früchten, noch in Blumen. Gott sagt die Pferde. Wenn das plötzlich erfüllen wird, dann werden Früchte und Getreide von Israel in alle Welt gehen. Wie kann das geschehen? Wir wollen ein Wort lesen, in Hesekiel auch, ja, erstmal Hesekiel 47. Hesekiel 40 bis 48 werden wir ja ins tausendjährige Reich hineingeführt. Da ist vor allen Dingen der Bau des Tempels. Und da heißt es in Hesekiel 47, Vers 12. Da ist dann der Tempel gebaut, der Thron. Und aus dem Thron heraus fließt dann ein Strom. Und da heißt es, Vers 12, und an dem Fluss, an seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Früchte nicht ausgehen werden. Habt ihr auch solche Bäume, die ihr im Garten habt, wo die Früchte nicht ausgehen? Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen, denn seine Wasser fließen aus dem Heiligtum hervor, und ihre Früchte werden zur Speise dienen, und ihre Blätter zur Heilung. Oh ja, oh ja. Da wird es Gesundung für die Nationen geben. Die kriegen die Blätter gereicht. Und die werden zur Heilung dienen. Wir haben sie heute schon in der Medizin, ja? Dass man Ginkgo, nicht? So hier, recht gut tun. Ich habe es noch nicht genommen, aber wird schon stimmen. Oder Mistel. Und was es alles gibt, was man von Bäumen heute schon nimmt, ja, aber das ist ja alles ein Tropfen. Von allen Bäumen, alle Blätter, die werden zur Heilung der Nation sein und die Früchte zur Speise. Und was werden das für Früchte sein, liebe Geschwister? Ich habe mal gelesen, wie einer in der guten Zeit noch nach dem Libanon gereist ist und den Libanon erlebte, und dann schrieb er: Da habe ich zum ersten Mal das gegessen, was man bei uns Apfelsinen nennt. Wir nennen es Apfelsinen, dort habe ich es zum ersten Mal richtig gegessen, nicht? Wir werden mal staunen, wie diese Früchte schmecken werden. Noch eine letzte Stelle will ich lesen. Die ist mir sehr, sehr wichtig im Blick auf unsere Zeit, in der wir leben. Steht auch in Hesekiel, Kapitel 36, wo wir ja schon drin etwas gelesen haben, Hesekiel 36, Vers 8. Ich lese es erstmal nach meiner Elberfelder. Ihr aber, Berge Israels, ihr sollt meinem Volke Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Ich habe in meine Bibel noch eine andere Übersetzung hineingeschrieben. Die sagt es vielleicht etwas deutlicher. Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen meinem Volk Israel. Denn bald sollen sie heimkommen. Aha. Wenn es anfängt, dass Israel wieder Früchte bringt, dann ist die Zeit da, dass sie bald heimkommen werden. Und Gott hat es geschenkt, dass ich in der Zeit, die mich da beschäftigte, zu einem Wort gekommen bin, das ein Rabbi, Shlomo Hitzhaki, der hat von 1040 bis 1107 gelebt. Also bald sind es 1000 Jahre her, nicht? Der hat Folgendes geschrieben. Wenn das Land Israel Früchte in Überfluss hervorbringen wird, dann wird das Ende der Tage nahe sein. Der hat was Richtiges gesagt. Es gibt ja manche Weissagungen, die nicht gestimmt haben. Aber die stimmt. Vor der langen Zeit gesagt. Ich kann nur denken, er hat es aus der Bibel erspürt. So ein Wort, Hesekiel 36, Vers 8. Wenn man das genau sich zu Gemüte führt, wenn diese Früchte wieder da sind, dann wird Israel heimkommen. Wir erleben es. Bis jetzt ist ja vielleicht erst ein Drittel heimgekommen. Ich habe einmal Jesaja, Kapitel 9 bis Kapitel 12 durchgearbeitet. Erlebst du auch Gerichte Israels? Dann kommt der Messias, also ein Spross. Dann setzt Heilung und Rettung ein. Dann setzt Sammlung Israels ein und dann steht ein Wort da. Dann wird der Herr zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken und dann werden sie heimkehren. Wir haben gestern das Wort gelesen, wir haben ja auch etwas zu Israel gestern gehabt, dass eine Stunde kommen wird, Hesekiel 39, glaube ich, am Schluss steht es. Ja, da steht es. Und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Das ist dann die letzte Sammlung, wenn er zum zweiten Mal seine Hand ausstreckt. Er wird keinen dort übrig lassen. Sie werden alle in das Land der Väter kommen. Und dann ist mal schön, Geschwister, wenn sie mal das ansieht. Gott hat das Land ihnen verheißen. Und Gott sagt, das ist mein Land. Das geht vom Flusse Ägyptens bis hoch zum Euphrat. Das ist die größte Verheißung, die Gott Israel gegeben hat. Gott hat immer Platz für alles, was er sagt. Er wird nie in Verlegenheit kommen. Ja, wir haben kurz es angesehen, Hesekiel 36, 23 bis 30, dass Gott für sein Israel 12-mal sagt, ich werde. Und so er spricht, wie geht's weiter? So geschieht's. Er wird es tun. Damit möchte ich schließen. So, ich soll noch beten. Wir wollen dann beten. Lieber Vater, ich möchte dir immer wieder danken, von Herzen danken, dass du uns an die Quelle deines Wortes geführt hast. Und dass du uns an deinem Wort innerlich so überzeugt hast, dass wir hier das Wort der Wahrheit haben. Dein untrügliches Wort. Dein Wort, das aus der Lichtwelt zu uns gekommen ist. Ach, lieber Herr, wir möchten dein Wort immer wieder in uns aufnehmen. Und wir möchten dein Wort lieben. Und wir möchten immer wieder danken für dein Wort, das auch zu uns gekommen ist. Dass es auch zu uns gekommen ist als das Wort des Lebens. Danke, lieber Herr, dass du uns in dieses Leben so hineingenommen hast, in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner ganzen Glückseligkeit. Wir wollen dir danken, wir geben dir die Ehre. Lass einen Segen aus dieser Stunde für uns alle erwachsen. Lass dein göttliches Ich werde auch in unserem Leben Erfahrung werden. Amen.